Wenn es um die Sicherheit am Arbeitsplatz geht, dann ist dafür in erster Linie der Arbeitgeber verantwortlich. Mit Hilfe von Gefährdungsbeurteilungen und anderen präventiven Maßnahmen kann und muss er hier vorbeugen, um Arbeitsunfälle zu verhindern. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Maßnahmen, die mit dem sogenannten Stopp-Prinzip beschrieben werden. Ja, was genau dahinter steckt, das verrät uns gleich Donato Muro, Sicherheitsingenieur und Jurist. Außerdem wollen wir über das Thema Psychologie sprechen. Das kann im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit durchaus ein Faktor sein. Menschliches Fehlverhalten ist tatsächlich die Unfallursache Nummer 1. Je nach Statistik liegt der Wert hier zwischen 70% und sogar 90%. Ich bin Ralf Potzus und ich bin gespannt, wie wir Gefahren minimieren können, die an jeder Ecke lauern.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Donato Muro ist Sicherheitsingenieur und Sicherheitsjurist und jetzt bei mir. Grüß dich, Donato.
Hallöchen.
Du hast täglich mit dem Thema Arbeitsschutz zu tun. Was genau macht ein Sicherheitsingenieur und was ist ein Sicherheitsjurist?
Genau, den Sicherheitsingenieur, den werden ja fast alle kennen. Das spiegelt sich wieder in der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Wir sind sozusagen die Stabsstelle im Betrieb, die halt für den Unternehmer, für die Unternehmerin dann dafür sorgen, sozusagen, dass die Personen gesund nach Hause kommen. Und der Sicherheitsjurist in mir, du hast ja eben von dem Stopp-Prinzip gesprochen, der weiß auch, wo es steht und wo es herkommt. Das ist nachher der Paragraph 4 Arbeitsschutzgesetz. Das heißt, ich kenne mich eventuell ein bisschen besser aus, wo steht, wo es herkommt. Und vor allem das Schwierige ist ja bei Gesetzestexten, was ist damit gemeint?
Donato, der Mann, der immer einen Paragraphen in der Tasche hat, er kennt sie alle, genau. Über den richtigen Umgang mit Gefahrstoffen haben wir bereits ausführlich gesprochen. Ihr hört gerne mal rein in die Folge Gefahrstoffe am Arbeitsplatz. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Im Bereich der Pflege gibt es jetzt ja viele verschiedene Gefahrstoffe. Desinfektionsmittel zum Beispiel, Putzmittel, auch biologische Stoffe wie Blut oder Speichel. Ja, um das Gefährdungsrisiko hier auf ein Minimum zu reduzieren, kann man jetzt unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Das Ganze funktioniert nach dem sogenannten Stopp-Prinzip. Ja, und jetzt hören wir uns das auch mal an. Was hat es denn mit Stopp genau auf sich?
Genau, Stopp, das sind diese vier Buchstaben. Hinter jedem Buchstaben steckt eigentlich eine Bedeutung. Wir fangen an mit S für Substitution. Das heißt, wir versuchen, eine gefährliche Chemikalie durch eine andere Chemikalie zu ersetzen, die eventuell weniger gefährlich ist. Also sprich, nicht so karzinogen oder gar nicht karzinogen oder nicht flammbar oder der Flammpunkt wurde deutlich reduziert. Gerade in Verbindung mit Patienten ist es aber nicht möglich, den Patienten zu substituieren. Ansonsten würden wir nachher halt Roboter pflegen eventuell. Das heißt, hier wäre das eher schwierig. T für eine technische Lösung. Das heißt, wir können versuchen, die Ablüftung oder technische Maßnahmen umzusetzen. Dann das O für organisatorische Lösung. Und das P für persönliche Lösung. Bei dem ganzen Stopp muss aber gesagt werden, man muss in der richtigen Reihenfolge arbeiten. Man muss vorher S probieren bei Gefahrstoffen. Wenn man es nicht umsetzen kann, dann versuchen wir eine technische Lösung umzusetzen, weil eine technische Lösung ist weitreichender als nur eine persönliche Lösung. Nach dem T versuchen wir eine O, eine organisatorische Lösung umzusetzen. Und wenn das alles nicht geht oder es wird ganz oft auch kombiniert, dann kommen wir zu P, zu einer persönlichen Lösung. Und ganz klar, die persönliche Lösung hängt davon ab, wie sehr du dich an das, was ich dir gerade gesagt habe, zieh zum Beispiel die Handschuhe richtig an und den richtigen Handschuh hängt immer nur vom Individuum selbst ab.
Und wie oft macht dein Kopf, wenn du jetzt Stopp liest, weiter in the name of love?
Okay, bei mir gar nicht tatsächlich.
Ich muss da permanent dran denken, aber das ist dann wieder nur mein Kopf, ja. Das heißt also, das P ist dann wirklich das Letzte, was dann greift als ja letztes Sicherheitsnetz irgendwie.
Genau, das ist das, hast du schön gesagt, das ist das letzte Sicherheitsnetz, was greift. Umso wichtiger ist es, dass die Leute das verstanden haben, warum P so wichtig ist. Hängt aber ganz stark davon ab, ja, wie du das siehst, was du für einen Tag hast und wie weit muss ich laufen, um überhaupt den Handschuh zu holen. Denn wenn ich die Wahl habe zwischen Umwege gehen und keinen Handschuh anziehen oder sofort zum Patienten, dann entscheiden wir Menschen oft uns dafür, dass wir den Umweg nicht gehen einfach.
Das heißt, dann sollte auch am besten schon in der Planung das vorher so organisiert werden, dass eben gar keine Umwege gemacht werden müssen.
Absolut. Also wenn man dem Angestellten die Wahl hat zwischen einem sicheren Verhalten, der aber durch halt Umstände erzeugt werden müssen, wie ich muss nochmal 2 Etagen wechseln, um mir den richtigen Handschuh zu holen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit einfach. Nicht, weil wir alle super faul sind, sondern wir sind einfach nur zielstrebig tagsüber. Dann könnte man sagen, ach nee, der Umweg ist mir jetzt zu hoch und ich probiere es mal ohne Handschuhe. Vor allem dann, wenn man gestern schon die Erfahrung gemacht hat, ey, ich habe es gestern auch ohne Handschuhe geschafft und es ist mir sogar nichts passiert, dann wird dieses Verhalten noch weiter gestärkt, dass man dann sagt, wozu überhaupt der Umweg? Und du hast absolut recht, deswegen am besten schon in der Planung mit berücksichtigen, Mitarbeiter sollten sofort vor Augen die Handschuhe finden oder alles andere, was sie brauchen, um sicherheitsgerecht zu arbeiten.
Das ist auf jeden Fall wichtig, aber ich bin jetzt nicht so doof und trotzdem, mitunter gibt es einfach so Situationen im Alltag, wo man es dann doch wieder isst. Stichwort Backofen war lange an, 220 Grad, 10, 15 Minuten, du machst das Ding auf und der Topflappen ist jetzt nicht so weit weg in der Küche und trotzdem denkst du dir, naja, das nur einmal von hier nach da, das kriege ich aber auch so ganz schnell hin. Oder mit der Hand mal einmal die Kartoffel da mal andippen. Wie heiß ist denn das jetzt? Wie ist sie? Das heißt, eigentlich sagt uns unser Kopf ja doch ganz gerne immer, sei faul.
Absolut, ja. Wobei bei der Kartoffel, die wir im Ofen umdrehen, wenn sie wärmer als 80 Grad ist, das werden wir dann spüren, dann zucken wir zusammen, ist ein Reflex. Immer dann, wenn es weh tut, das bleibt länger in Erinnerung und beim zweiten Mal denken wir uns, ah nee, das hat beim letzten Mal wehgetan, ich ziehe mal lieber den Backofenhandschuh an. Bei Gefahrstoffen ist es was anderes, da sind dann diese ganzen roten Piktogramme drauf, die erklären mir halt, wie die Gefährdung von dem Desinfektionsmittel von mir aus auch aussehen oder anderen Gefahrstoffen. Und wenn ich dann kein Feedback habe, zum Beispiel der Sicherheitsingenieur hat gesagt, ey, der Stoff ist gefährlich, pass auf, damit Hautkontakt könnte dazu führen, dass du Hautekzeme bekommst oder etwas anderes halt. Und dann bleibt der Schmerzreiz aus. Dann denkt man sich halt, okay, ich habe jetzt ausversehentlich ohne Handschuhe gearbeitet. Der Stoff tat gar nicht weh. Wozu brauche ich überhaupt die Handschuhe dann? Und dann am nächsten Tag überlegt man sich halt, ich habe gestern die positive Erfahrung gemacht, der Stoff tat gar nicht weh. Ich arbeite heute ohne Handschuhe. Das ist aber ein Irrglaube. Es kann nachher zu chronischen Folgen kommen. Das heißt, die Hand auf der heißen Herdplatte, die du eben angesprochen hattest, mit dem Vergleich mit dem Ofen, das bleibt bei uns langfristig in Erinnerung. Der Umgang mit Chemikalien, vor allem dann, wenn sie kein direktes Feedback geben, wie ich bin gefährlich, das macht die Sache umso riskanter im Verhalten.
Auch immer das Beispiel beim Klimawandel, da brennt nicht sofort die Hütte, also wird es halt auch nicht verändert. Ne? Ich sehe auch einige auf der Baustelle, wenn man mal irgendwo so vorbeifährt, überall sind ja Baustelle, da fällt mir immer mal wieder auf, einige tragen so Schutzmasken, wenn sie da krass irgendwas abschmirgeln oder wo du diesen Feinstaub wirklich schon bildlich vor deiner Nase hast und andere eben auch wieder nicht. Also es gibt hier und da auch einen laxeren Umgang für die eigene Sicherheit. Wenn wir jetzt über das Verhalten der Beschäftigten sprechen und wie es dazu beitragen kann, für mehr Sicherheit beim Umgang mit Gefahrstoffen zu sorgen, dann fällt das ja unter P wie persönliche Schutzmaßnahmen, richtig, ne?
Genau, wir wollen ja, dass jemand oder dass die Angestellten hier halt in dem einen Beispiel, bleiben wir mal bei den Ofenhandschuhen beziehungsweise bei den Sicherheitshandschuhen. Wir möchten ja, dass die gegebenenfalls einen Umweg eingehen, um diese Handschuhe zu holen. Oder auch das Tragen der Handschuhe könnte vom einen oder anderen als unangenehm empfunden werden. Das heißt, wir kämpfen dagegen an mit Erklärungen und mit positiven Beispielen, warum es trotzdem Sinn macht, obwohl die eventuell 2 Meter weg sind, die sind unangenehm, warum es trotzdem Sinn macht, den Handschuh anzuziehen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Regeln, wir brauchen immer auch einen Grund, warum existiert überhaupt die Regel.
Wer oder was hat Einfluss auf das Verhalten der Beschäftigten?
Das mag man eventuell im ersten Moment nicht glauben. Es gibt innerhalb des Betriebs immer Influencer. Das sind meistens, nicht immer, Leute, die schon sehr, sehr lange im Betrieb dabei sind und die zum Beispiel Raucher sind, weil die halt dann mit vielen Beschäftigten einfach Kontakt haben. Das heißt, es ist gar nicht so relevant, was die Führungskräfte sagen, welche Regeln wir haben, sondern was diese internen Influencer vorleben, das ist nachher das, was die Kollegen, Kolleginnen im Betrieb nachher umsetzen.
Na toll, da musst du mich jetzt immer in die Rauchergruppe stellen, oder wie?
Das ist halt nur ein Beispiel, wer oft Influencer sind. Oftmals sind es Raucher im Betrieb, weil die einfach mit sehr vielen Leuten Kontakt haben und auch sich Zeit nehmen für ein Pläuschchen.
dann sollte man vielleicht auch mal so Nichtraucher-Unterhaltungs-5-Minuten-Pausen einführen oder so. Das ist auf jeden Fall gesünder.
Das wäre eine gute Konsequenz.
Welche Stellschrauben können wir denn überhaupt drehen?
Die wichtigsten zwei Faktoren sind zu nennen, dass einmal diese Influencer erkannt werden, die innerbetrieblich Meinungsmacher auch genannt werden können, und die müssen erstmal davon überzeugt werden, jetzt nicht, es gibt die Regel ab morgen, bitte einhalten, sondern warum gibt es diese Regeln und ich erkläre dir das, warum das für uns so wichtig ist. Das Gute ist, die gehen dann los und machen dann die, verbreiten dann die frohe Kunde sozusagen. Das heißt, die haben halt verstanden, warum eine neue Regel eingeführt wird. Die erzählen alle dann, ey, ich habe gehört von der neuen Regel, das ist super, das mache ich genauso. Und wenn dann diese Meinungsmacher im Betrieb allen erzählen, die neue Regelung ist gut oder das ist wichtig, dann sagen automatisch auch fast alle anderen, ey, diese neue Regelung ist wichtig oder die ist gut. Das heißt, diese Influencer, diese betrieblichen Meinungsmacher, sind einfach super wichtige Personen innerhalb des Betriebs.
Betriebliche Meinungsmacher und Macherinnen, das finde ich gut. Jetzt sind wir ja auch schon tief drin in der Psychologie. Wir manipulieren ja hier gerade auch, ne? Du hast das erklärt, wie man das Verhalten am besten verändern kann. Das heißt, man muss dann ja auch wirklich so mit einer Strategie rangehen. Nicht einfach hier den Zettel aufhängen, so ist das jetzt, die Handschuhe hängen jetzt immer da hinten links hingehen. Sondern man muss ja wirklich so einen Diplomatieplan aufmachen erstmal als Vorgesetzter oder Vorgesetzte.
Genau, also unabhängig von diesem Plan muss man als Vorgesetzter das richtige Verhalten aber auch einfordern. Das heißt, wenn ich jetzt vergessen sollte, die Handschuhe anzuziehen und der Vorgesetzte sieht es, gehe ich als Vorgesetzter vorbei und sage nichts, dann habe ich wieder den Eindruck, ach, dem Vorgesetzten ist es ja gar nicht so wichtig. Deswegen ist es schon wichtig zu reagieren bei Fehlverhalten und als Vorgesetzter aber auch dieses richtige Verhalten unbedingt vorzuleben.
Wenn natürlich jetzt gerade bei der offenen Herz-OP jemand das Herz hält ohne Handschuhe, sollte man vielleicht in den Sekunden, auf die es dann ankommt, nicht kurz die Belehrungsrede halten. Aber eigentlich müsstest du das jetzt mit Handschuhen halten, das Herz, weil ohne Handschuhe. Man ist ja mitunter gerade so im Pflegebereich situativ eingebunden und es ist schwierig, dann mal kurz jemanden die Leviten zu lesen.
Was auch viel, viel besser ist, als jemandem dauernd ein negatives Feedback zu geben, denn wir mögen das eigentlich gar nicht, etwas Negatives zu hören, ist im Vorfeld immer das richtige Verhalten zu beloben. Das heißt, ja, das klingt nach viel Arbeit, ist es auch, aber jedes Mal, wenn ich als Chef den Angestellten sehe und er hat die Handschuhe an, dann sage ich, ey, klasse, du hast die Handschuhe an, oder ich nicke nur, oder ich sage, ach, die Handschuhe an, das finde ich schön. Durch dieses positive Bestärken, das mag einfach jeder, auch wenn wir es nicht zugeben möchten, bekommt der Mitarbeiter das Gefühl, ey, ich habe was richtig gemacht. Und irgendwann, wenn der Chef nicht mehr jeden Tag vor Ort sein wird, wird man trotzdem die Handschuhe anziehen, wenn man sagt, ich wurde dauernd halt gelobt dafür, dass ich mich korrekt verhalten habe. Und die Kollegen, Kolleginnen sehen das auch noch, dass ich die Handschuhe richtig anhabe und vom Chef oder von der Chefin hier gelobt worden bin einfach. Das macht was mit uns.
Wie immer, tue Gutes und sprich darüber. Mehr loben und einfach freundlich sein, das macht insgesamt das Arbeiten sympathischer. Geht das auch schon so in die Richtung Theorie der gelernten Sorglosigkeit? Was steckt dahinter?
Ja, das ist eine Theorie aus den 70ern. Generell kommt die ganze Verhaltenspsychologie in Verbindung mit Arbeitsschutz aus den 70ern, auch die verhaltensorientierte Arbeitssicherheit. Das ist so ein bisschen, um es mal schnell zu erklären, ich fahre jeden Sonntag zu meinen Schwiegereltern mit meinem neuen PKW, das ist ein SUV. Ich fahre mit dem Tempomat auf 140, also völlig sorglos. Ich höre auch die Geschwindigkeit nicht mehr. Wenn ich an meinen allerersten PKW denke, da war mit 100 schon richtig die Maschine am Wackeln, das war super laut. Mit dem modernen Wagen fahre ich aber sorglos 140, Tempomat ist eingestellt. Das hat letzte Woche Sonntag geklappt. Das hat auch vorletzte Woche Sonntag geklappt und davor den Sonntag auch. Das heißt, ich fahre den nächsten Sonntag wieder mit 140 mit Tempomat zu meinen Schwiegereltern und ich mache mir gar keine Sorgen, dass irgendwas passieren könnte. Dabei ist 140 km/h die Stunde schon ziemlich schnell und meine Reaktion, weil ich mich darauf verlasse, dass es schon immer geklappt hat, also die Routine ist das, sorgt dafür, dass ich halt gar keine Angst habe vor einer Sache, die eigentlich schon ziemlich riskant sein könnte. Ich bin gedanklich nicht mehr am Steuer tatsächlich.
Und wie kann man jetzt hier aber das sichere Verhalten fördern?
Auch durch Positives halt. Das heißt, wir haben gesagt, die Routine jetzt wieder auf die Chemikalien übertragen. Ich arbeite jeden Tag mit den Chemikalien. Ich weiß, die tun nicht weh. Die können aber chronische Folgen haben. Auch hier halt, dass wir halt immer wieder positiv bestärken, wenn jemand etwas richtig gemacht hat. Genau, ein anderer Ansatz, der hier sehr beliebt ist, ist halt das BBS, Behavior Based Safety. Das heißt, die verhaltensorientierte Arbeitssicherheit. Da geht es darum, dass wir Personen ein positives Feedback geben, Anerkennung, Lob halt den Personen aussprechen, die sich konform verhalten haben. Das kann man aber auch noch hochspielen. Das heißt, wir belohnen den oder die Mitarbeiterin mit einem kleinen Geschenk, wenn wir feststellen, dass innerhalb von einem Monat er oder sie die Handschuhe nie vergessen hat zu tragen. Diese kleinen Belohnungssachen machen auch ein positives Umfeld. Das heißt, ich als Chef gibt dir ein Lob. Wir haben schon mal eine gute Beziehung zueinander. Und durch das ständige Loben, auch wenn das bei Erwachsenen eventuell so den Charme hat, ach nee, ich brauche kein Lob. Doch, wir brauchen den Lob. Das fördert erstens die gute Beziehung. Und man kann auch immer wieder ansprechen, halt, du hast die Handschuhe an, du hast die Handschuhe an. Irgendwann ist es völlig normal, dass alle die Handschuhe anhaben. Und sollte man mal die Handschuhe vergessen, kann man immer noch sagen, ach, heute leider keine Handschuhe an. Oder die Kollegen untereinander regeln das auch schon, dass man sagt, ey, ich habe meine Handschuhe an, wo sind eigentlich deine Handschuhe? Es geht also beim BBS darum, dass wir positiv bestärken und durch gute Beziehungen zu den Personen, zu den Kollegen, Kolleginnen im Arbeitsschutz etwas verbessern können.
Wo funktioniert das BBS-Prinzip jetzt am besten und wo nicht so gut?
Also es funktioniert überall dort gut, wo man eh schon eine Grundidee hat. Das ist ja doch relevant, zum Beispiel Chemikalien und Handschuhe. Da wird jeder sagen, ey, das verstehe ich irgendwo. Aber der letzte Rest, den wir noch brauchen, ist halt die Motivation. Und da klappt BBS besonders gut. Wo BBS nicht gut klappt, ist bei schwerwiegenden Folgen. Zum Beispiel, wir haben ein Rauchverbot in einem Acetylenlager. Und da klappt BBS nicht gut, weil man dann sagt, das Gefährdungspotenzial zu rauchen im Acetylenlager führt zur Explosion. Da kann man dann die Leute nicht tätscheln, da muss man die Person loswerden tatsächlich.
Auch interessant, wie die Raucherpausen neben dem Acetylenlager aussehen, ne? Aber das ist wahrscheinlich wieder ein ganz anderes Thema. Wie schnell zeichnen sich Erfolge ab? Also ist das jetzt so ein längerer Prozess oder kann man auch recht zackig positive Veränderungen sehen?
Es geht relativ schnell. Was heißt relativ? Man kann, wenn man dieses BBS-System mal einführt, das heißt, dann gibt es eine Person, die wird extra bestellt, nur um halt erstmal die Kennzahlen aufzunehmen, zum Beispiel im Labor oder in der Pflege. Wie viele Personen tragen Handschuhe? Ja und nein, ohne die Person erstmal anzusprechen. Das heißt, das macht man dann von mir aus einige Tage. Und danach fängt diese Person, die halt diese Observations macht, diese Beobachtung an, Leuten, die es richtig machen, ein positives Feedback zu geben. Dann kann man nämlich vergleichen, wie war es letzte Woche? Wie verändert sich das jetzt, wenn wir halt positiv loben? Dann kann man das weitere 3 Wochen machen und ich garantiere dir, dass du einen Schnitt von über 90% bekommst, die dann halt die Handschuhe freiwillig anziehen, nur aufgrund, weil die positiv gelobt worden sind, wobei die Rate vielleicht in der ersten Woche bei knapp 50 oder unter 50% lag.
Und du bist der Jurist mit den Zahlen, dir nehme ich das sofort ab. Und du bist ja auch praktisch bei Einrichtungen auch mal vor Ort, ne?
Genau, also ich bin nicht nur Theoretiker, ich bin auch Praktiker und wir machen dasselbe System, führen wir auch bei Kunden und Kundinnen ein. Und das klappt. Also positiv bestärken, auch wenn das viele nicht glauben wollen, klappt immer und bei jedem tatsächlich.
Und kannst du noch mal ein Beispiel geben von einer Einrichtung, wo es quasi katastrophal vorher organisiert war? Da bist du reingekommen und hast dir gleich gedacht, ach du liebe Güte, was war da los?
Ja. Ich muss dazu sagen, in dem Falle muss man es ein bisschen revidieren, wenn das katastrophale Bedingungen sind, dann müssen wir erstmal die Grundlagen halt machen, dieses Verhaltensorientierte mit dem positiven Loben, damit fangen wir dann an, wenn so eine Grundbaseline da ist, das heißt, wenn da katastrophale Bedingungen herrschen, müssen wir ganz woanders anfangen. BBS setzt voraus, dass die Führungskräfte das wollen und die Angestellten auch wissen, dass es eigentlich besser wäre, wenn wir es doch machen würden.
Psychologische Themen finde ich ja immer richtig spannend, weil man sich an vielen Stellen selbst wiedererkennt. Bei der Theorie der Sorglosigkeit zum Beispiel, ja, da musste ich auch direkt an mein eigenes Verhalten wieder denken. Wahrscheinlich geht es jedem und jeder von uns so, dass sich gewisse Verhaltensweisen einschleichen und man da gar nicht mehr so groß drüber nachdenkt. Dann hat man quasi den 140-Stunden-Kilometer-Tempomaten gerade im Kopf. Umso wichtiger ist es natürlich, sich gerade beim Thema Arbeitssicherheit und vor allem beim Umgang mit Gefahrstoffen richtig auseinanderzusetzen. Und wie das funktionieren kann, das hast du uns heute wunderbar erklärt. Der Mensch ist und bleibt bei der ganzen Geschichte einfach ein extrem wichtiger Faktor. Und man sollte auch wirklich an sich denken, auch wenn es vielleicht mitunter ein bisschen einfacher ist, einen Weg zum Beispiel ohne Handschuhe gerade zu beschreiten. Vielen Dank für deine ganzen Infos und Beispiele, Donato.
Ja, vielen Dank für die Einladung und jederzeit gerne.
Jede Menge Infos zum Thema Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung oder auch Gefahrstoffe findet ihr auf der Website der BGW. Klickt mal auf www.bgw-online.de. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Lasst gerne ein Like für diesen Podcast da und folgt Herzschlag. Dann verpasst ihr keine weitere Folge. Gebt auch Feedback, zum Beispiel mit einem Kommentar bei Spotify, wenn ihr mögt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.